Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Man kennt es selber. Seit es von den eigenen Kindern nicht mehr nur 50 oder 60 Fotos gibt, sondern 5.000 bis 6.000, schieben wir alle das Projekt »Ich bringe da mal Ordnung rein« vor uns her. So ähnlich ergeht es vielen sogenannten freien Archiven. Zum Beispiel Archiven der Umwelt- und Friedensbewegung, den Sammlungen von Geschichtsvereinen oder von Subkulturen. Welche Probleme sie sonst noch haben und wieso Lücken in der Erinnerungslandschaft entstehen könnten, berichtet Maximilian Brose. Er beginnt seinen Beitrag im Berliner Archiv der Jugendkulturen.
Wer sich die penibel geordneten grauen Kartons in schlichten Metallschränken ansieht, denkt wohl nicht an Anarchie und Revolution. Doch hier lagert ein Stück Punkgeschichte, sortiert und katalogisiert. Mitarbeiterin Gabi Roman holt einen Archivkarton aus dem Regal.
Eins aus Polen, eine Schatzkiste aus Polen. Hier sehen Sie eine ganze Reihe von Fanmagazinen. Sie sehen, dass die sehr unterschiedlich auch gestaltet sind.
Das Fanmagazin oben auf dem Stapel zeigt zwei Gesichter mit schwarzen Augen und Tränen. Es stammt aus den 90ern. Daneben stehen Kartons mit Magazinen aus verschiedenen Ländern und Jahrzehnten bis in die 70er.
Aber wir haben auch ein paar ältere Exemplare, auch Schülerinnenzeitungen und auch aus dem Science-Fiction-Bereich einige ältere Exemplare. Und die Bravo haben wir natürlich auch seit den 50er Jahren hier.
Hinzu kommen etwa verschiedenste Flyer, Plakate und Transparente von subkulturellen Bewegungen. Papiermaterial, was sortiert und bei gleichmäßiger Temperatur in speziellen säurefreien Kartons gelagert werden muss. Sonst droht der Zerfall. Der kommt bei gesammelten Tonträgern wie dieser CD von Tonsteine Scherben teils noch schneller. Auch darum müssten sie digitalisiert werden. Weitere Aufgaben im Archiv: den Bestand katalogisieren, neue private Nachlässe aufnehmen, die Bibliothek der Öffentlichkeit zugänglich machen. Also ein Riesenberg an Arbeit und Kosten.
Die finanzielle Situation ist so, dass im Archiv im Moment niemand beschäftigt ist. Die Stelle, die jemand hatte, ist vor kurzem ausgelaufen.
Aktuell würden hier alle ehrenamtlich arbeiten, sagt Jürgen Batzia, Vorstand des Archivs der Jugendkulturen. Das ist auch in den anderen knapp 100 freien Archiven in Deutschland häufig der Fall. Vollzeitstellen gäbe es nur selten. Was fehlt, sei eine kontinuierliche Finanzierung.
Das heißt, die hangeln sich so durch, die leben von Projektmitteln, die müssen jedes Jahr oder alle zwei Jahre bei der Stadtverwaltung, beim Senat, bei irgendeinem Bundesministerium oder Landesministerium erneut Projektmittel beantragen und improvisieren sich oft durch, haben oft viel zu wenig Personal.
Die fehlenden Gelder machen es schwer, junge Menschen zu finden, die die Archive übernehmen. Das sei ein Riesenproblem, sagt Michael Koltan, Leiter des Archivs Soziale Bewegungen in Freiburg. Denn der Bedarf steige.
Viele dieser Archive der sozialen Bewegung wurden in den 80er Jahren gegründet. Und man kann jetzt einfach ausrechnen, wenn die Leute damals 30 waren, nach 40 Jahren sind die jetzt 70. Das heißt, die sterben weg oder sind nicht mehr in der Lage, das zu betreiben.
Zwar sind einige kleinere Archive, für die keine Nachfolge gefunden wurde, von größeren übernommen worden, doch auch hier sind die Kapazitäten begrenzt. Zur finanziellen Zukunft der freien Archive sagt Jürgen Batzia:
Ich sehe nicht schwarz, aber es ist ein verdammtes Bohren von verdammt dicken Brettern. Die Frauenarchive haben das ganz gut geschafft. Durch jahrzehntelanges Bohren mit dem digitalen Deutschen Frauenarchiv kriegen die eine regelmäßige Finanzierung von dem Bundesministerium.
Für eine solche Finanzierung haben sich die freien Archive kürzlich in einem Brief an Claudia Roth gewandt. Klassische Archive hätten andere Aufgaben und wichtige Phänomene wie die Umweltbewegung oder eben Jugendkulturen nur am Rande auf dem Schirm. Batzia spricht sogar von einer Überlieferungslücke.
Das heißt, man liest in irgendwelchen Zeitungen von Bürgerinitiativen oder von besetzten Häusern oder sonst was oder von Friedensinitiativen. Und wenn man dann in die klassischen Stadtarchive geht und sagt, was habt ihr denn von diesen Gruppen, dann stellt sich oft heraus, dass da fast nichts vorhanden ist. Das andere ist natürlich auch noch, dass viele Gruppen, die politisch arbeiten, natürlich in gewisser Konfrontation mit der Staatsgewalt, mit den städtischen Verwaltungen oder was weiß ich wem sind.
Auch deshalb, so die Argumentation, versuche man weitgehend zu vermeiden, dass die freien und alternativen Sammlungen in die staatlichen Archive überführt würden. Landesarchiv und Stadtarchiv hätten die Hauptaufgabe, die Dokumente der Verwaltung und damit die Sicht des Staates zu archivieren. Im Fall von Stuttgart 21 sei das eben die Sicht pro Bauprojekt, sagt Christian Keitel vom Landesarchiv Baden-Württemberg.
Das Problem ist, das, was wir in unsere Häuser holen, das wird einen großen Teil der Quellen stellen, die in der Zukunft überhaupt noch verfügbar sind. Und wenn nur eine Partei im Konflikt ausreichend dargestellt ist und die andere gar nicht oder wenig, dann ergibt es ein verzerrtes Bild.
Darum habe man sich entschlossen, auch etwa Internetseiten der Protestbewegung gegen das Projekt zu archivieren. Das sei aber nicht die Regel. Denn hierfür müssten staatliche Archive immer wieder extra Zusatzmittel beantragen. Keitel, der auch eine Professur für Archivwissenschaften an der Uni Potsdam hat, sieht neben den Zuständigkeiten der staatlichen Archive noch ein anderes, grundlegendes Problem für die Erinnerungslandschaft. Wir produzieren immer mehr Dokumente, Bilder und Daten.
Es kann auch nur ein winziger Bruchteil archiviert werden von dem, was wir alles produzieren. Selbst sehr große Akteure des CERN, der Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, kann nur Promille der Daten archivieren, die das CERN bei seinen Kollisionsexperimenten immer produziert. Und das CERN hat ein Budget, das geht in die Milliarden.
Archive und Erinnerungsstätten hätten deutlich weniger Geld zur Verfügung. Darum heißt es für Sie:
Alle müssen nach wie vor auswählen.
Was dabei ins Archiv und was auf den Müll kommt, entscheiden ArchivarInnen. Doch jedes Archiv steht bei der Materialauswahl vor einem Problem.
Man weiß nicht, mit welchen Fragen künftige Nutzerinnen und Nutzer an das Material herantreten werden. Daher will man diese Dokumente, diese Informationen möglichst so auswählen, dass sie für möglichst viele Fragestellungen offen sind.
Die Entscheidung, wie das gelingen kann, sollte aber nicht bei einzelnen staatlichen Archiven liegen, sagt Keitel. Ein Ansatz, um für zukünftige HistorikerInnen ein möglichst diverses Bild unserer Zeit zu konservieren.